Ja, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ich freue mich, seit langem mal wieder die Predigt zu halten. Und ich habe mich die letzten 5 bis 6 Wochen befasst mit dem Psalm 90. Ja? Und der Psalm 90 ist der Verfasser der Mose. Und der Mose, der hat ja in der Bibel die ersten 5 Kapitel, befassen sich ja von Mose. Aber keine Angst, ja. Ich habe in meiner 25-jährigen Lehrtätigkeit lernen dürfen, weniger ist mehr. Ja? Und ich hoffe, dass wir in einer guten halben Stunde, dass ihr mir zuhören könnt. Ja? Und ich möchte zunächst einmal, die Predigt habe ich eingeteilt in 3 Teile. Zunächst einmal eine Einführung, eine Einleitung. Wer war Mose? Wo kommt er her? Wie ist er geboren? Wie waren die Lebensumstände? Wie war seine Berufung? Und dann steige ich in den Psalm 90 ein, und ich habe den in 2 Teile gefasst. Ja. Der Psalm 90 befasst sich ja mit der Vergänglichkeit des Lebens. Und dem sind wir ausgesetzt, jeder einzelne von uns. Der Mose wurde ja beschrieben als ein Mann Gottes. Ja. Es hat ja noch verschiedene Verfasser von den Psalmen gegeben, namhafte waren zum Beispiel der David, auch sein Sohn, der König Salomo, hat Psalmen verfasst, der Asaph oder die Söhne Korachs. Letztendlich sind die Psalmen eine Ansammlung von Liedern, Gebeten und Gedichten im Alten Testament. Worin geht es um den Psalmen? In den Psalmen kommen gerade eben diese menschlichen Emotionen heraus. Ja? Oftmals eine Wut, eine Trauer. Ja? Warum lässt Gott das zu? Ja? Dieses Anklagen. Und dann sehen wir oft, wie ändert sich dann diese ganze Situation. Und der Psalmist kommt über diese Schwere, über dieses Leid hinweg und dringt hindurch durch den Dank und durch das Lob Gottes. Ja. Ja, wer war Mose? Es wird berichtet, dass der Mose ein Nachkomme von Abraham, Isaak und Jakob war. Und da möchte ich jetzt mit Jakob einmal einsteigen. Der Jakob hat ja 12 Söhne gehabt. Ja, und der jüngste Sohn war der Josef. Und den haben die Brüder nicht mögen. Ja. Vielleicht war er der Lieblingssohn, ja? Das ist ja oft so bei den Jüngeren. Und den haben sie verkauft, gnadenlos, den haben sie loshaben wollen. Und der ist dann nach Ägypten gekommen. Und das Eigenartige war ja dass der Josef letztendlich sein Volk, seine Nachkommen gerettet hat. Weil die Ägypter zu seiner Zeit haben Besitz gehabt, haben Land gehabt, haben Getreide gehabt. Ja? Und das hat man ja zum Überleben gebraucht. Und dieser Josef, der hat dann seine eigenen Brüder, ja, die hat er erst einmal ein bisschen herumführen lassen, ja, nicht sich genau gleich geoffenbart, wer er ist. Und so ist letztendlich das gesamte Volk, ja, die Israeliten, mit dem Jakob, mit dem Vater nach Ägypten gekommen und die haben sich in weiterer Folge dort angesiedelt. Ja, die haben Land bekommen und haben dort auch, haben sich vermehrt. Und haben natürlich, und das war die negative Seite des Volkes, sie wurden von dem Pharao missbraucht. Das heißt, sie wurden eingesetzt als Sklaven, als Diener. Sie mussten Ziegelsteine brennen, ja, also wirklich die Drecksarbeit leisten und sind dann ausgenutzt worden. Ja. Und der Pharao hat gemerkt in dieser Zeit, dass dieses Volk, das Volk Israel, das Volk Gottes sich so verbreitet hat und vielleicht eine Gefahr werden kann für sich und seinem Land. Ja. Und dann hat er einen Erlass erbracht, dass die männlichen Nachkommen von den Hebammen auf Seiten getan werden sollen, in späterer Folge getötet werden sollen. Und in dieser Situation ist Mose geboren. Ja, seine Mutter hat ihn geboren und gewusst, wird er sterben. Und hat aus dem Vertrauen Gottes heraus ihn gesetzt in einen kleinen Weidenkorb. Ja, und hat ihn in den Nil dahin gegeben. Die größere Schwester von Mose, die Miriam, hat es verfolgt, ja, was da passiert. Und das Körbchen ist den Nil entlang geschwommen. Und dann genau, ja, wie es so zutrifft, die Tochter des Pharao hat den Korb gesehen im Fluss, hat sich gedacht, was steckt da dahinter? Und sieht, dass da ein kleines Kind drinnen war. Ja. Und das war der Mose. Und die Schwester hat es dann eingefädelt mit der Tochter vom Pharao, dass der Mose versorgt worden ist, ja, die Tochter hat ja nicht stillen können, ja, war ja unmöglich. Und der Mose ist dann wirklich ernährt worden von seiner eigenen Mutter ja, ist dort gestillt worden. Und so war eigentlich dann schon eine kindliche Beziehung da. Ja. Aber letztendlich hat Gott schon seine Hand über den Mose gehalten, von klein auf. Ja. Und in weiterer Folge ist der Mose am Hof geblieben vom Pharao, hat dort eine Ausbildung genossen, natürlich, die ihm später wohl zugutekommen ist, da komme ich dann später noch darauf zurück. Ja. Er hat dort eine gute Ausbildung genossen. Ja. Und ja, wie er dann erwachsen war, wie es halt so ist bei jungen Männern, dann hat er mitgekriegt, da haben sie mal ein paar Ägypter geschlagen, gerafft, da ist er reingefahren und hat einen Ägypter erschlagen. Also er war ein Mörder und hat ihn noch vergraben, er hat es verduschen wollen. In weiterer Folge hat er dann auch wiederum gemerkt, dass in seinem eigenen Volk ja, zwei so Auseinandersetzungen gehabt haben, wollte dort genauso eine fahren, ja, wollte den auch auf Seiten tun. Und dann hat es der Pharao gemerkt. Ja. Der Pharao ist spitz geworden und hat gemerkt, der Mose, so ohne ist der vielleicht doch nicht, ja, und hat ihn verfolgt. Ja. Der wollte ihn festnehmen. Der Mose ist geflüchtet in das Land Midian. Ja. Und in dem Midian, in diesem Land, es ist ihm letztendlich wieder zugutekommen. Was ist da passiert? Er hat dort seine Frau kennengelernt. Er hat dort, ja, das waren die Umstände, das dauert jetzt zu lange, da will ich nicht drauf eingehen, er hat seine Frau kennengelernt, das heißt, das war eine Tochter vom Priester Jitro. Der Jitro war dann später sein Schwiegervater und hat, der Jitro hat 7 Töchter gehabt. Ja. Hat er sich für sich die schönste ausgesucht? Ja. Wie soll es so sein? Und hat die Tochter namens Zippora, ja, das war dann die Frau vom Mose. Und da wird uns berichtet, ja, im Buch Mose, dass eines Tages der Mose, natürlich hat er dort mitgearbeitet, die Schafe gehütet hat und ist über die Wüste hinaus zum Berg Horeb gelangt, weil dort wahrscheinlich auch Weideflächen waren, Futter war mit seinen Schafen. Und dort hat er eine seltsame Begegnung gehabt. Auf einmal sieht er, da brennt ein Busch, ja, ein Dornbusch, der brennt, ein Feuer. Denkt, was ist da los, was ist denn da? Ja? Und sieht, dass der Busch brennt, aber er verbrennt nicht. Und geht dort hin, nähert sich diesen Busch und auf einmal hört er eine Stimme heraus. Mose, Mose. Der Mose sagt, ja, hier bin ich. Ja? Und dann hört er die Stimme, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und dann hört er weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und so wurde Mose von Gott berufen. Das war seine Berufung, wie es weitergeht. Ja, das wird dann in weiterer Folge, werde ich wieder darauf eingehen. Und er hat ja den Auftrag gehabt, später noch, ja, sein Volk aus diesem Ägyptenland zu befreien. Soweit die Einführung. Ich möchte jetzt an dieser Stelle, bevor ich sich den Psalm vorlese, noch ein Gebet sprechen. Ja, Herr, ich will dir Danke sagen, dass du Geschichte machst, mit jedem Einzelnen von uns auch. Herr. Und du hast den Mose berufen und du möchtest da uns berufen in deine Nachfolge, Herr. Und so möchte ich dir jetzt bitten, dass wir dein Wort recht verstehen, recht hören. Du musst es übersetzen, Herr. Und so bitte jetzt, dass du gegenwärtig bist und zu uns redest, Herr. Amen. Amen. Dem Psalm 90, der wird an der Wand hinten auch mit angetragen, dass ihr mitlesen könnt. Ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Zuflucht in unserer Vergänglichkeit. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst wieder Menschenkinder, kommt wieder Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost, das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und ein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Den ersten Teil habe ich unter der Rubrik gesetzt, die Ehrfurcht Gott gegenüber. Die Ehrfurcht und Anerkennung der Autorität Gottes kommt in den ersten Versen stark zum Ausdruck. Er ist der Schöpfer, wir sind sein Geschöpf. Gott ist der Schöpfer von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat alles geschaffen. Er ist der Chef dieser Welt, nicht wir Menschen. Wir sind nur kurzzeitig da auf der Durchreise. In der Bibel bedeutet Ehrfurcht auch oft übersetzt als Furcht des Herrn. Das heißt nicht, dass es hier um eine panische Angst geht. Nein, das geht vielmehr um einen tiefen Respekt dem Schöpfer dieses Universums gegenüber. Da geht es um ein Staunen, um eine bewusste Anerkennung der göttlichen Majestät. Es ist die Haltung eines Menschen, der in Demut begreift, dass Gott heilig, unendlich groß und der Herr dieser Welt ist. Im Hebräischen drückt das Wort Jahre eine tiefe Ehrfurcht aus, die den Menschen in eine vertraute Beziehung zu Gott führt, statt ihn zu verschrecken. Ehrfurcht bedeutet, dass man ihn ehrt, ihm gegenüber Dankbarkeit zum Ausdruck bringt und seine Gebote hält. Ehrfurcht führt zu rechter Gottesverehrung und rechtschaffenem Verhalten und das betrifft unseren gesamten Lebenswandel. Wir sollen keine Sonntagschristen sein, ja, wo wir an einem Tag eine schöne Fassade aufsetzen. Nein, wir sind in unserem Alltag herausgefordert, dass wir die Gebote ernst nehmen und uns danach ausstrecken, dass wir sie auch umsetzen. Es geht von der Theorie in die Praxis. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie behandle ich sie? Freundlich, respektvoll, ehrlich. Ehrfurcht beweisen wir auch dadurch, dass wir selbst dann gute Entscheidungen treffen, wenn uns niemand zusieht. Wie sieht es aus mit unseren Finanzen? Ja? Wie schaut es aus mit Rechnungen, Schwarzarbeit und dergleichen? Werden wir immer wieder konfrontiert? Gehen wir unseren ehrlichen Weg? Wie schaut es aus mit den sozialen Medien? Befassen wir uns nur mit den schlechten Nachrichten? Oder befassen wir uns mit guten Nachrichten? Befassen wir uns mit dem Wort Gottes? Im Vers 2 heißt es, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Bei Adam und Eva, am Beginn der Schöpfung, war die Welt noch in Ordnung. Das Dilemma war der Sündenfall. Ja. Ja. Und infolge dessen der erste Mord. Es hat nicht lang gedauert. Kain und Abel. Und nach dem Sündenfall hat es eigentlich nicht lange gedauert, dass Gott die Erde vernichten hat wollen. Er wollte damals schon einen Schlussstrich ziehen, weil er gesehen hat, Loslösung von Gott, die Menschen auf sich gestellt, ja, das führt zu nichts Guten. Er hat die Bosheit der Menschen gesehen auf Erden und das Dichten und das Trachten ihres Herzens war böse. Aber er hat sich noch einmal erweichen lassen, Gott. Und das durch eine Familie. Und viele von uns wissen es, welche Familie das war. Das war der Noah. Der Noah war ein frommer Mann. Und er hat damals den Auftrag gekriegt, er soll eine Arche bauen. Ja? Und die ganzen Menschen haben ihn verspottet, ne? Haben gedacht, der ist verrückt, was baut er da für ein Riesenschiff? Ja? Und was war das Ende vom Lied? Das wissen wir alle. Alle sind sehr ausgerottet worden, die Menschen, bis auf Noah und seine Familie. Und dann hat Gott ein Zeichen setzt. Das Zeichen gibt es heute noch. Das Zeichen des Bundes, den Regenbogen. Ja. Ja, meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Da sind wir heute noch dabei. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Darauf dürfen wir beruhen, auch wenn der Klimawandel ein paar Grad auf, ein paar Grad ab. Ja, viele selbst verschuldet. Aber die Verheißung steht, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Zeitrechnung Gottes sieht anders aus. Ja, wir haben gelesen, 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Ja. Die Verse 5 bis 6 halten uns die Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des Menschen vor Augen. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Die Zerbrechlichkeit des Lebens anzunehmen bedeutet, dass wir das zerbrechliche, instabile Gleichgewicht zwischen Freude und Leid, Erfolg und Misserfolg erkennen. Und das sind unsere Herausforderungen in unserem Leben. Und da gibt es verschiedene Erlebnisse und Erfahrungen, die jeder Einzelne von euch kennt. Und letztendlich ist es gerade die Zerbrechlichkeit, die uns oft so wertvoll macht, wenn Menschen ehrlich werden und zu ihren Schwächen stehen und sie nicht verduschen wollen. Wir hätten es lieber anders. Wir würden gerne im Rampenlicht stehen. Ja? Wenn uns alles gelingt, wenn wir immer als Sieger hervorgehen, wenn wir alles wissen, alles können. Aber das Leben fordert uns immer wieder heraus. Jeder von uns wird in seinem Leben konfrontiert mit Leid und Trauer, Schicksalsschlägen und Situationen, die wir oftmals nicht verstehen oder einordnen oder zuordnen können. Aber gerade wenn wir in solchen Herausforderungen Situationen durchhalten und sie meistern, dadurch werden wir gestärkt, dadurch werden wir geformt. Wir werden widerstandsfähiger, um letztendlich weiteren Herausforderungen in unserem Leben standzuhalten. Und letztendlich lernen wir dabei ja daraus, dass wir andere Menschen dadurch besser verstehen, die genauso in schwierige Lebensphasen sind. Ja? Wir stehen nicht daneben und reden vielleicht gescheiter her, wie geht es jetzt heute durch und so weiter. Ja? Und das macht unser Leben lebenswert, wenn wir von uns wegschauen und hinschauen zu unserem Nächsten. Was braucht er? Wie können wir helfen? Wie können wir unterstützen? Wie können wir ermutigen? Der Arzt und Psychiater Viktor Frankl, der auch der Gründer der Logotherapie ist, hat erkannt, dass ein Auge, das sich selbst sieht, krank ist. Und das ist ein Dilemma in unserer Zeit. Jeder sieht nur sich selber. Und damit sind wir täglich konfrontiert, auch in den Medien. Ja, du sollst auf dich schauen, du hast dein Recht, dass es dir gut geht. Hauptsache mir, mir, mir. Die Vergänglichkeit unseres Lebens ist aber kein Grund zur Verzweiflung, sondern ist genau das, was dem Leben einen Wert gibt, einen wahren Wert verleiht. Weil unsere Zeit da, ja, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen endlich sind, wird jeder einzelne Moment im Hier und Jetzt einzigartig und kostbar. Die Frage stellt sich uns immer wieder, was machen wir aus unserem Leben? Ich komme zum zweiten Teil der Predigt. Da geht es um die Einsicht und die Umkehr. In den Versen 7 bis 11 wird ja vom Zorn Gottes berichtet und von der Mühsal des Lebens. Da geht es um dein Zorn, ja, dein Grimm, dass wir so dahin müssen. Unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Und das ist das, womit wir zu kämpfen haben. Das ist die Sünde. Sünde heißt ja eigentlich Zielverfehlung. Ja? Gott hat uns geschaffen zu einer Beziehung, aber durch die Sünde ist es auseinandergeklafft. Wir passen so, wie wir sind, nicht zu Gott. Und das führt uns Gott immer wieder vor Augen. Mit dem sind wir auch konfrontiert, ja, wo wir sagen, wieder für daneben kaut. Ja, und dann geht es darum, dass uns vor Augen gehalten wird, unser Leben wird 70 Jahre, 80 Jahre, wenn es hochkommt. Und dann ist es vorbei. Was ist daran so köstlich? Vergebliche Mühe. Oder? Der Mose hat ja den Auftrag von Gott erhalten, jetzt kommen wir wieder zurück zu Mose, sein Volk von Ägypten von der Knechtschaft herauszuführen. Die Situation war damals in Ägypten so unerträglich für sein Volk, dass sie unbedingt raus haben wollen. Ja? Und der Mose, und das war das, warum Mose seine Jugendzeit beim Pharao verbracht hat, weil er hat genau gewusst, wie ein Pharao tickt, wie es zugeht am Königshof. Und der war die Bezugsperson. Ja? Und letztendlich, man, das kann man alles im Mose nachlesen, das ist vielleicht eure Hausaufgabe, ja? Die 5 Bücher Mose lesen. Ja? Das ist freiwilliger. Und das heißt, da hat er eigentlich die Ausbildung gekriegt und Gott hat ja 10 Plagen geschickt, den Pharao gegenüber, ja, und hat sich erkenntlich gezeigt, dass er der Herr ist. Und letztendlich hat es Mose geschafft und sie sind geflüchtet von Ägypten. Gott hat noch das Meer geöffnet, sie sind durch das Schilfmeer und danach ist das Wasser zugegangen, die Ägypter sind umgekommen und das Volk war frei, sozusagen frei. Sie waren in der Wüste. Und in der Wüste, Gott hat sie ja verheißen, die Verheißung gegeben, sie kommen in das gelobte Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, also Essen ohne Ende, ja, und es geht uns gut. Das war die Vision. Und dann waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und das war eine Wegstrecke, das hätten sie wahrscheinlich locker in einem halben Jahr geschafft oder sogar weniger, wenn sie gerade zielorientiert gelaufen wären. Aber haben ganz viele Umwege gemacht. Gott hat sie begleitet, ja, in der Nacht mit der Feuersäule, am Tag mit der Wolkensäule, war immer da. Und was ist passiert? Da lese ich euch ein paar Verse vor. Da geht es um das Unglauben und den Murren des Volkes Gottes. Und warum ich euch das jetzt lese, für mich war das irgendwo ein Bezug, warum Mose diesen Psalm geschrieben hat. Das kommt ja oft aus Situationen heraus, dass Menschen auch gerade Psalmen geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob es diese Situation war, aber die passt da dazu. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch gestorben wären in Ägyptenland oder in dieser Wüste. Ach, wären wir doch gestorben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Was ist passiert mit den Leuten? Sie haben das Ziel vor Augen verloren. Haben wir unser Ziel noch vor Augen oder haben wir unser Ziel auch verloren? Es geht weiter. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über der Stiftshütte allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen als dieses. Gott kündigt Konsequenzen an. Auch heute noch. Es ist genug. Einmal ist genug, auch bei Gott. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, vor denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe und auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Was Gott zugesagt hat, das hält er auch. Und was war die Konsequenz? Die Konsequenz war, dass eigentlich nur 2 Personen, ja, vom ganzen Volk in das gelobte Land einziehen haben dürfen, der Josua und der Kaleb. 40 Jahre in der Wüste vergeudet, bis auf 2 Personen haben alle das Ziel verpasst. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Schlüsselvers dieses Psalms, der Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich höre diesen Vers immer wieder bei Begräbnissen. Für den Betroffenen ist es zu spät, er kann darauf nicht mehr reagieren. Ja, aber was macht es mit den Hinterbliebenen? Und da bleiben oft offene Fragen. Ja, warum ist er oder sie so plötzlich gestorben? Ich hätte noch einiges klären oder bereinigen wollen oder sollen. Was sollen wir daraus lernen? Was kommt nach dem Leben? Ist dieses Leben alles? Gibt es ein ewiges Leben bei Gott? Dass wir sterben müssen, das ist eine Tatsache, an dem kein Mensch vorbeikommt. Und infolgedessen sollen wir darauf achten, wie wir unser Leben gestalten, weil es wertvoll ist. Und in der Bibel gibt es einige Ratschläge, wie ein kluges Leben aussehen kann. Psalm 14 heißt: Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Der erste Punkt: Fragen wir noch nach Gott? Stellen wir unsere eigene Regel auf? Wenn wir so in die Welt hinausschauen, ja, wird immer weniger, dass ein Volk sich nach Gott ausstreckt. Wer ist weise und klug unter euch, steht im Jakobusbrief, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Wir sollen einen guten Wandel führen, einen guten Lebenswandel. Wie gehen wir unseren Nächsten und wie bewegen wir uns auf unserem Arbeitsplatz, ja, unter der Woche? Wie behandeln wir sie? Ja, wie reden wir über sie? Sanftmut wird oft fälschlicherweise mit Schwäche oder Feigheit gleichgesetzt. Das ist es aber nicht. Ein sanftmütiger Charakter geht respektvoll mit anderen um, ist einfühlsam und erträgt Missgeschick oder Fehler anderer mit Nachsicht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, steht es in den Sprüchen. Wo viel Worte sind, da geht es um die Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Ja, es ist, wie geht es in unseren Diskussionen um? Wie reden wir über unsere Nächsten? Ja, und da sind wir sehr oft in der Gefahr, dass wir schlecht reden. Ja. Ich versuche immer wieder mal, wenn in einer Diskussionsrunde, wo ich dabei bin, wo schlecht geredet wird, einfach einen positiven Aspekt einzubringen. Und manchmal gelingt es mir, dass sich die gesamte Gruppe ändert und auf einmal einen anderen Blickwinkel hat. Ja. Wir sollen Gutes in die Welt hineinsetzen. Und Matthäus 7, 24, darum, wer diese meine Rede hört, sagt Jesus, und du zieh dir gleich einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Das Fundament, ja, das ist das Wichtigste von einem Haus, damit es nicht zusammenfällt oder Risse kriegt. Ja, worauf bauen wir unser Lebensfundament? Auf unser Können, auf unseren Besitz, auf unser Geld, auf unsere Beziehungen? Wir müssen alles hergeben. In den letzten Versen in unserem Psalm geht es darum, wie die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden kann. Und da merkt man das Ringen von Mose, wo er sagt: Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns, sei uns gnädig, fülle uns wieder früher mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein. Ja, die haben gemerkt, ja, das Traurigsein, ja, das Niedergeschlagensein, das tut auch nicht gut, das tut auch uns nicht gut. Ja. Was können wir tun, dass wir wieder fröhlich werden? Ja? Wie kommen wir da wieder heraus aus unseren Depressionen, aus unserer Niedergeschlagenheit? Zeige deinen Knechten deine Werke, deine Herrlichkeit ihren Kindern. Gott sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände. Wie können wir Gott wieder gnädig stimmen? Sie haben ja viele großartige Wunder von Gott erleben dürfen. Wie schaut es bei uns aus? Gibt er uns wieder eine Chance oder ist seine Geduld mit uns am Ende? Wie sieht es in unserem Leben aus? Wie sieht deine Beziehung zu unserem himmlischen Vater aus? Gott hat ja seinen Plan mit den Menschen schon im Alten Testament durch die Propheten geoffenbart. Er wünscht sich ja nichts sehnlicher, als dass die Beziehung zu seinen Geschöpfen wieder in Ordnung ist, dass sie wieder intakt ist. Er schuf uns ja als sein Gegenüber. Und er hat ja schon im Alten Testament durch den Propheten Jesaja angekündigt, dass ein Retter kommen soll. Dort lesen wir im 53. Kapitel in Jesaja: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und das war der letzte Ausweg Gottes, den er mit uns Menschen gehabt hat. Ja? Mit Noah hat er nochmal eine Chance gegeben. Und die letzte Chance, die er uns Menschen gegeben hat, ist durch seinen eigenen Sohn, Jesus Christus. Auf ihn hat er den ganzen Zorn abgeladen. Er musste dieses ganze Elend von dir und mir aufnehmen. Jesus hat all die ganze Schuld auf sich genommen. Und diese Prophezeiung ist ja eines Tages Wirklichkeit geworden. Gott ist sichtbar durch Jesus den Menschen erschienen. Und Jesus zeigt uns, wie Leben gelingen kann. Durch Jesus wird unser Glauben wieder lebbar und spürbar. Durch Jesus können wir wieder in Beziehung zu unserem himmlischen Vater kommen. Und das können wir im Hebräerbrief lesen. Dort steht es auch, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Und im Römerbrief heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Gnadengabe Gottes, ja. Gott ist gnädig uns. Durch Jesus bekommen wir eine neue Perspektive. Er schenkt uns ewiges Leben, das jetzt schon hier beginnen kann. Durch Jesus wird unsere Beziehung wiederhergestellt. Viele von uns hier haben das schon erlebt. Und das ist unverdiente Gnade. Und Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Diese Aussage ist nicht nur theologisch wichtig, sie ist heilsam. Denn viele von uns tragen ein Gottesbild in sich, das geprägt ist durch Ablehnung, Angst, Leistungsdruck oder religiöse Strenge. Für viele ist vielleicht Gott ein Richter, ein strenger Aufseher. Jemand, vor dem man sich eher fürchten muss, als ihm zu vertrauen. Aber Jesus zeigt uns einen anderen Vater, einen gnädigen, barmherzigen, nahen Vater. Und wenn wir Jesus anschauen, beginnen wir zu erkennen, wie der Vater wirklich ist. Nur durch Jesus erkennen wir den Vater, seine Barmherzigkeit, Nähe und Liebe werden in ihm sichtbar. Vielen von uns ist vielleicht über Jahre ein falsches Bild von Gott vermittelt worden. Auch wurden wir geformt, geprägt und beeinflusst durch unseren leiblichen Vater. Und da hat jeder von uns seine eigene Geschichte. Wie hast du deinen Vater erlebt? Eher streng, hart, leistungsorientiert, barmherzig, geduldig, liebevoll? Hat sich dein Vater um dich gekümmert? Oder war er nicht greifbar? Gerade wir Männer werden sehr stark geprägt von unserem leiblichen Vater. Mein Gottesbild wurde von meinem leiblichen Vater durch Verbote geprägt. Als Christ musst du. Du darfst nicht. Und gerade die Dinge, die ich gern tun habe wollen, die habe ich nicht dürfen. Darum war für mich Gott so unnahbar. Mit dem wollte ich nichts zu tun haben. Ist ein Spaßverderber. Ja. Aber er hat mich dann trotzdem mit 21 Jahren zu sich geholt. Wir wurden alle geprägt von menschlichen Erfahrungen, von Leistungsdruck, von religiösen Denken. Viele Christen kennen Gott mehr aus Tradition als aus echter Begegnung. Viele kennen Regeln, aber nicht das Herz des Vaters. Und weil sie das Vaterherz nicht kennen, können sie auch kein Erbarmen leben. Denn nur wer Gnade empfangen hat, kann Gnade weitergeben. Wenn du nie wirklich verstanden hast, dass du selbst bedingungslos angenommen bist, dann wirst du es auch anderen nicht zugestehen können. Wenn du dich selbst innerlich noch verdienst und beweisen musst, dann wirst du unbewusst auch andere an ihren Fehlern messen. Doch Gnade bricht dieses Muster. Und es geschieht, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir anfangen, in den Evangelien zu lesen. Nicht nur mit dem Kopf, sondern mit offenem Herzen. Wenn wir erkennen, dass alles, was Jesus tat, eine Offenbarung des Vaters war. Wie er liebt, wie er vergibt, wie er heilt, wie er zurechtbringt, immer mit Gnade und Wahrheit. Dann beginnt Heilung. Dann verändert sich unser Herz. Dann verändert sich dein und mein Herz. Denn der Vater, den Jesus zeigt, ist voller Gnade. Er ist nicht blind für die Sünde, aber ist schnell mit Vergebung. Und wenn du ihm wirklich begegnest, dann verändert das nicht nur dein Denken, es heilt dein Herz. Du wirst gnädiger, wärmer, weicher. Und du wirst merken, das ist echte Nachfolge. Nicht Härte, nicht Moralismus, nicht ein perfektes Bild nach außen, sondern ein Herz, das Gnade empfangen hat und sie weitergeben will. Hast du diese Gnade durch Jesus Christus schon erfahren oder erlebt? Hast du die Gewissheit, dass du die Ewigkeit bei unserem himmlischen Vater verbringst? Wenn du mit Ja antworten kannst, dann ist es gut so. Wenn du dir nicht sicher bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dein Leben in die Hand Gottes legst. Ich werde jetzt das Gebet von Klaus Eicker vorlesen. Dieses Gebet ist eine Lebenshingabe an Jesus. Dieses Gebet wird auch hinten an die Wand hinter mir projiziert. Wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, dann darfst du es tun. Heute, hier und jetzt. Du darfst es leise oder laut mitbeten. Gott kennt dich. Und er hört jedes Gebet. Auch diejenigen, die schon wissen, dass ihr Leben in Gottes Hand liegt, dürfen mitbeten. Fühlt euch frei und ungezwungen. Und wenn du noch Fragen hast zur Predigt, wenn dir was unklar ist, wenn irgendwas offen ist, dann stehe ich gerne noch nach dem Gottesdienst zum Gespräch zur Verfügung. Du kannst zu mir kommen, ich würde da gern mit dir beten. Mit diesem Gebet endet auch meine Predigt. Gebet der Lebenshingabe an Jesus, an Gott. Du lebendiger Gott, Schöpfer der Welt, weil du mich geschaffen hast, habe ich Sehnsucht nach dem Leben. Und doch bin ich oft leer, unerfüllt. Jesus, du bist das Leben. Nach dir sehnt sich meine Seele. Du hast dich für mich kreuzigen lassen. Ich danke dir für diese, deine Liebe zu mir und allen Menschen. Ich glaube dir von Herzen. Du bist die Erfüllung meiner Sehnsucht. Mach es mir mehr und mehr gewiss. Mein Leben vertraue ich dir jetzt an. Ich lege es in deine Hand. Komm in mein Leben. Erfülle mich mit dir, mit deinem ewigen Leben, mit deiner Liebe. Danke, ich gehöre dir, meinem Heiland und Herrn. Stärke meinen Glauben jeden Tag. Lass mich ein Segen sein für alle Menschen, denen ich begegne. Ich freue mich, dass ich dir gehöre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.